Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Wir sind im Juli. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und wie jeden Monat sitze ich zusammen mit Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Ja, moin Anna und moin alle da draußen.
Wie gesagt, wir befinden uns noch im Juli, das heißt, es ist auf jeden Fall noch berechtigt, über die Challenge Rot zu sprechen, wo wir beide in unterschiedlicher Funktion anwesend waren und sicherlich den Renntag auch unterschiedlich wahrgenommen und erlebt haben. Und ja, genau, darüber wollen wir heute sprechen, eine kleine Recap-Folge machen aus Sicht eines Coaches und aus Sicht einer Athletin. Vielleicht hole ich mir auch noch ein paar Tipps ab, wie ich dies oder jenes besser machen könnte und bestenfalls könnt ihr da draußen auch noch was davon für euch mitnehmen. Klingt das gut?
Ich finde es total gut und ich wollte gerade sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Also auch auf diesem Wege, zum vierten Mal jetzt ungefähr, herzlichen Glückwunsch zum Finish.
Vielen Dank.
Wenn du dein Rennen in drei Adjektiven zusammenfassen musst, welche drei sind das?
Schmerzhaft.
Schön, dass du damit anfängst, finde ich sehr gut.
Ja, tut mir leid, aber also ich fang von hinten nach vorne an quasi.
Ja.
Schmerzhaft. Atemberaubend,
super.
Kann man glaube ich so sagen.
Ja.
Und, boah, ja, das dritte ist immer ein bisschen schwierig, ne?
Ja, wie du es möchtest.
Schön, einfach schön.
Ich finde, mehr geht nicht.
Ja.
Also, das gegen das Schmerzhaft, da wird wahrscheinlich einfach, da wird man nichts gegen machen können. Das ist die Natur der Sache.
Genau darüber möchte ich auch mit dir sprechen, ob man vielleicht doch was dagegen machen kann.
Okay, alles klar. Ja, dann will ich gar nicht vorgreifen. Super, aber das ist schön zusammengefasst.
Und ob es so schlimm wirklich sein muss. Und ob mit mir was falsch ist oder ob ich damit einfach anders umgehen kann. Das würde ich sehr gerne wissen.
Okay.
Ja, und dieses Schmerzhafte, also das führt dazu, dass das Rennen vielleicht nur eine 9 oder eine 9,5 von 10 Punkten bei mir kriegt. Also...
Aber jetzt nicht
perfekt
wegen des Rennens selber, also wegen der Ausführung, sage ich mal, nicht wegen des Rennens selber. Also weil du selber Luft siehst, um es weniger schmerzhaft zu machen?
Ja, genau.
Okay, cool. Mhm, verstanden.
So würde ich das sehen. Also es ist nicht perfekt gelaufen, damit habe ich auch nicht gerechnet, weil das ist selten der Fall bei einer Langdistanz. Aber ich bin extrem zufrieden, wie ich das gemacht habe und wie ich Dinge gelöst habe und damit umgegangen bin und so. Und auch jetzt so danach ist das alles irgendwie ein bisschen fluffiger und flüssiger als nach der ersten Langdistanz.
Mhm. Super gut. Cool.
Was war denn für dich der schönste Moment des Tages?
Kann ich ganz genau sagen. Als ich bei Jan Strattmanns Laufkilometer, müsste so 39, 8, knapp 40 gewesen sein.
Mhm.
Man läuft von Büchenbach zurück, dann geht's am Stimmungsnest vorbei, über die kleine Holzbrücke drüber.
Mhm.
Du hast es vor Augen. Dann biegt man direkt wieder rechts ab und läuft quasi wieder in Rot rein. Und dann wird's ja irgendwann, ist ja quasi auch da die ganze Zeit zweigeteilt, ne, entgegenkommender Verkehr von anderen Läufern. Und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht vorher. Das erste Mal wieder gemerkt, dass Leon Chevalier von hinten auf Jan aufläuft und den hatte ich eigentlich abgeschrieben, gebe ich gerne zu, weil Jan hatte den irgendwann überholt und dann auch den Abstand eher ausgebaut und ich meine mich dunkel zu erinnern, ich habe es jetzt gerade nicht rausgesucht, aber so genau auf dem Weg raus, auf eben der Brücke an dem Stimmungsnest nach Büchenbach, war der Abstand so gute 2 Minuten. Und da habe ich gedacht, naja, 2 Minuten auf 10 Kilometer. Und da habe ich irgendwie gar nicht zu lange drüber nachgedacht, weil irgendwie die Orientierung eher nach vorne war. Alles, was noch so Richtung Podium hätte gehen können und so. Da war ja hier dieser Stefan Zachäus und Rudi sowieso und auch hier Tom Bishop. Und dann habe ich das irgendwie abgehakt und dann auf einmal habe ich festgestellt, oh Gott, Leon hat da irgendwie, ich glaube, er ist durchaus auch die schnellsten letzten 10 gelaufen quasi im Feld mehr oder weniger, da hat zweite Luft bekommen und war auf einmal komplett dahinter und dann habe ich das gesehen, da musste ich nochmal einmal schnell mit dem Rad irgendwie vorfahren, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte, da nochmal zu machen, weil da wird es durchaus so ein bisschen enger und dann bin ich immer irgendwie vorsichtig, dass ich ja nicht irgendwie den Eindruck erwecke, dass ich hier mich dazwischen drängeln wollen würde und habe das Rad an die Ecke geflackert und habe gesagt, so, ab jetzt nur noch volle Konzentration auf Leon, der kommt nämlich von hinten und ich weiß, Jan hat sich umgedreht. Und ab dann ist immer so der Punkt, wo ich dann eigentlich meinen Tag beende und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die nächsten 8 Minuten irgendwie den Tracker immer zu aktualisieren und zu gucken, reicht es jetzt oder reicht es nicht? Dann kommen noch so 1 oder 2 Zeitmessungen bis zum Ziel dann. Weil, also ab dann läuft man ja da durch diese Erdinger-Zone durch und so weiter, ne?
Ja.
Und das ist dann immer so, wo ich denke, ja, okay, da muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie großartig dahinterherfahren. Und genau, und da habe ich dann aber, hat das ja gereicht, auch noch gut gereicht. Also Jan hat das super gemacht, hat das toll umgesetzt und hat da Leon auch irgendwie auf Abstand gehalten und das fand ich richtig, richtig schön. Das war so, wo ich dachte, boah, ist ein sehr versöhnliches Ende, weil es dann schon immer so ein ganz tolles Rennen machen und Jan hat ja auf der Laufstrecke nur überholt, also der ist ja von niemandem überholt worden und das ist natürlich auch cool. Also das ist ja auch irgendwas, das, da freut man sich dann und du willst dann nicht auf den letzten Metern noch irgendwie einen Platz herschenken oder so.
Ja.
Genau, das würde ich sagen, war an dem Tag auf jeden Fall, das ist so ein spontanes Erste, was mir einfällt, was das Schönste war an dem Tag.
Ja, cool. Also ich glaube, da um die vorderen Plätze jetzt mal von Platz 1 abgesehen, aber alles, was dahinter passierte, war, glaube ich, richtig, richtig spannend und mit extrem kurzen Abständen, sodass da niemand auch nur irgendwie Schwäche zeigen durfte. Was war denn der schlimmste Moment des Tages? Das ist wahrscheinlich einfach zu beantworten.
Ja gut, ich meine, ist klar, worauf du anspielst, aber ich zugegeben, also der, ich glaube, der schlimmste Moment war nicht der, als Patrick ausgestiegen ist, weil, ich meine, vielleicht nochmal, wenn wir das nochmal rekapitulieren, dann war so, also aus meiner Sicht ist halt so gewesen, ich habe schon auf der Brücke beim Schwimmen, also quasi, ich stehe dann immer überm Wendepunkt, wenn man so will, beim Schwimmen und auf der Brücke drauf und da war schon klar, okay, er ist nicht in der ersten Gruppe, die bestand zu dem Zeitpunkt noch so aus 7 Leuten, glaube ich, ungefähr. Das fand ich schon relativ verwunderlich, da habe ich schon gedacht, das ist irgendwie nicht ganz so richtig. Dann habe ich festgestellt, dass er in der zweiten Gruppe an letzter Position war und die zweite Gruppe war ja riesig, das waren ja, weiß ich nicht, 15, 16 Leute ungefähr. Da habe ich gedacht, nee, da hier stimmt irgendwas durchaus gar nicht, weil er würde dann zumindest, also selbst wenn er die erste Gruppe nicht hätte halten können, würde er nicht am Ende der zweiten Gruppe schwimmen. Und so schlecht würde er auch nie losschwimmen. Da war schon klar, da ist irgendwas gewesen. Und dann war ja die Schwimmzeit von, weiß ich nicht, 3 Minuten Abstand, glaube ich, auf die erste Gruppe. Und da habe ich schon gedacht, okay, hier stimmt irgendwas so gar nicht. Und das hat sich dann ja eigentlich bestätigt, als so die Bilder, also ich gucke dann parallel quasi auch den Stream vom BR, beziehungsweise dann von Rot immer so parallel. Und dann gab es ja diese Bilder, wo er sich da an die Rippe fasst und so. Und man ihm durchaus sehr ansieht, dass das irgendwie feste wehtut und das war eigentlich so der schwierigste Moment. So und dann ist dann halt auch irgendwie, ich meine, dann hat man so 10 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, was ist jetzt die Konsequenz daraus. Dann habe ich, glaube ich, weiß nicht, 3 oder 4 Anrufe gekriegt, bis der dann, also wir waren ja, ich war ja quasi da, wo er ausgestiegen ist, war ich ja quasi 100 Meter weiter in Seligenstadt. Und wenn er da nicht ausgestiegen wäre, wo er ausgestiegen ist, dann hätte ich ihn 100 Meter später vom Rad geholt quasi. Mhm. Also dann hätte ich ihn auf jeden Fall dazu gezwungen auszusteigen, weil das ja durchaus immer, ich finde es keine leichte Entscheidung. Es muss schon viel passieren, dass man ein Rennen nicht beendet. Und jetzt vor allen Dingen, wenn man da auch noch so im, ja, muss man ja sagen, im Rampenlicht steht, dann tut das nochmal irgendwie mehr weh und so. Und wenn man eine Verbindung auch zu dem Rennen hat und so weiter, also jetzt gerade auch emotional. Und es will eigentlich niemand und da fand ich zu dem Zeitpunkt eigentlich es ganz gut zu wissen, dass ich ihm die Entscheidung im Zweifelsfall auch abnehmen würde, weil es immer leichter, wenn man hinterher sagen kann, okay, Björn hat mich rausgeholt, als ich habe da nicht weitergemacht, weil wirklich nichts mehr ging. Wohl wissend, dass das nicht immer ganz so einfach ist auch, also man muss sich natürlich schon sicher sein, dass das auch wirklich eine gute Idee ist. Aber ich hatte auf dem Weg dahin schon irgendwie, weiß nicht, 2, 3 Anrufe von Leuten, die sich gemeldet haben und gesagt haben, du, der kann nicht mehr, der sagt, dass er nicht atmen kann und so. Und ich habe es ja auch im Stream gesehen, ne? Das war ja auch dann so, dass er da irgendwie das Gespräch mit Felix geführt hat und so weiter. Also da hat auch die Live-Übertragung sehr geholfen, muss man sagen. Und ich würde sagen, der schwierigste Moment war direkt am Anfang. Also dann so noch bevor man realisiert, okay, das ist jetzt hier das Ende irgendwie, weil dann ist man schon an dem Punkt, dass man sich damit abfinden muss irgendwie. Und dann ist man natürlich auch schon wieder im Modus für, okay, wo holt man den jetzt ab? Ne? Also ich war ja quasi live drauf beim, glaube ich, im Interview, als Patrick ausgestiegen ist. Und dann musste Dirk Frohbeck mir noch sagen, wo denn genau? Und dann meinte er so, ja, da hinterm Feuerwehrauto. Und da habe ich ja quasi live hingeleitet, wenn man so will. Und ja, genau. Also deswegen, aber so der Zeitraum vorher, also auf jeden Fall mal locker 10, 15 Minuten vorher, also als Patrick vielleicht so gerade irgendwo um die Wechselzone rum war, und man gemerkt hat, okay, hier läuft es jetzt halt eben ganz anders, als das der eigentliche Plan gewesen wäre. Und ja, schwierig. Das war dann natürlich schon irgendwie, ja, ist dann so in einem, von einem Moment aufs andere, ist dann natürlich auch irgendwie die ganze Arbeit aus den letzten Tagen und Wochen, Monaten will ich jetzt nicht sagen, aber weil ich meine, die letzten Monate hat man ja auch nicht nur für das eine Rennen gearbeitet, aber mindestens aus den letzten Tagen ja irgendwie dann auch dahin. Und das ist natürlich schon schade, vor allen Dingen, wenn das halt wegen so einer blöden Sache so ist, das ja, macht es dann nicht leichter, das irgendwie zu ja, anzuerkennen in irgendeiner Form.
Ja, also war ja was, was man nicht unbedingt hätte vermeiden können, aber man hätte es nicht vermeiden können, sondern sowas passiert halt oder es passiert nicht. Das ist dann in dem Fall einfach Pech. Du hast es unmittelbar mitbekommen dank des Livestreams, was ging dir da so als erstes durch den Kopf? Also hast du dir überlegt, wer trifft welche Entscheidung oder gedacht, erstmal abwarten?
Nee, ich durfte es ja glücklicherweise live verfolgen. Dann wartet man mal einen Moment ab und wartet auch mal der Dinge, die da kommen. Guckt auf die Zeitabstände, die geben ja auch dann viel her. Ne? Also ich meine, zu dem Zeitpunkt, vielleicht nochmal, da war es ja noch so, er war ja in dieser zweiten Gruppe, die war durchaus groß. Die hat er dann aber auch sofort verloren und das sind dann so Anzeichen, wo man eigentlich weiß, okay, hier stimmt jetzt gerade gar nichts. Ne? Das ist wie gesagt wie beim Schwimmen auch und je mehr solche Anzeichen man hat, desto eher weiß man dann auch, dass das jetzt nicht auf normale, das kann man jetzt nicht einfach begründen mit, hat heute einen schlechten Tag oder so, ne? Dafür war es viel zu schlecht und genau, je mehr du von diesen Erkenntnissen hast, desto eher ist dir ja klar, okay, alles klar, ich bin mir relativ sicher, dass ich den hier auf jeden Fall getrost rausholen kann. Und ehrlich gesagt war ich mir dann noch so sicher wie noch nie in dieser durchaus schwierigen Situation. Also ich habe die noch nicht so oft gehabt im Leben, wenn ich ehrlich bin. Also es gab es jetzt so, ach, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Mal. Ich erinnere mich dran, dass letztes Jahr hatten wir das bei Cat auf Hawaii, da war es so ähnlich, da hat sie irgendwie die Gruppe verloren, aber das kam dann, da war das noch sehr spontan, weil da hast du viel weniger Zeitnahme, da war der Livestream auf keinen Fall drauf und so weiter und dann hat man auf einmal festgestellt, wo wir standen, also wir heißt jetzt hier Marc, ihr Ehemann und meine Wenigkeit, und dann festgestellt, da das erste Mal, dass hier irgendwas nicht stimmt und standen da beide und haben gedacht, wo ist eigentlich Cat? Und kam dann so eine Minute, anderthalb später und dann dachte mir schon so, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Aber dann bist du noch so im Unklaren und dann ist sie auch schon ausgestiegen, bevor wir überhaupt irgendwie eingreifen konnten. Und wie gesagt, so oft habe ich die Situation noch nicht gehabt. Glücklicherweise muss man natürlich auch sagen, die braucht auch kein Mensch. Aber in dem Fall war ich mir schon wirklich sehr, sehr sicher. Und am Ende des Tages muss ich sagen, um dann auch wieder so den Spin zu haben, was durchaus total gut war dann, war halt so anderthalb, zwei Stunden später, als klar war, okay, das, was hier vorliegt, ist jetzt irgendwie viel mehr irgendwie eine ausgerenkte Rippen, die zwar schwer wehtun, bei denen es auch ordentlich gescheppert hat in der Behandlung danach durch den Physio, den wir ja dann immer eigentlich dabei haben. Und dann war irgendwie klar, okay, das ist jetzt mit Sicherheit auch noch geprellt und wie auch immer was, ne? Oder es gibt fette blaue Flecken und so, aber das sind natürlich dann alles keine Sachen, die dich jetzt unendlich lange vom Training abhalten. Also Patrick geht schon wieder schwimmen und es ist alles, es tut zwar weh, es ist immer noch irgendwie ordentlich verkrampft, sage ich mal, in irgendeiner Form, aber es ist okay. Also es ist völlig in Ordnung und wenn es dann halt nicht die weitere Saison gefährdet, dann muss man halt auch einfach sagen, okay, es hat jetzt eine Auswirkung auf ein Rennen, das ist schade, aber ich sag mal, das ist dann ja schon auch noch ein bisschen was anderes zwischen Amateur, Hobbysport und Profisport. Ne? Man kann das theoretisch eine Woche später oder zwei Wochen später auch irgendwie wieder revidieren oder auch die anderen Saisonziele. Man macht ja dann 4 Langdistanzen und nicht vielleicht 1 oder 2. Die sind jetzt nicht in Gefahr. Das heißt, man kann immer noch 3 gute Langdistanzen machen von 4 geplanten und dann ist es immer noch eine gute Saison. Also von daher muss man das dann auch durchaus ein Stückchen relativieren. Weil das ist dann einfach auch irgendwie Beruf und dann kann man das auch wieder gut machen und dann ist es auch okay.
Hm. Was war da so für mentale Arbeit bei so einem Rückschlag nötig? Also ich habe Patrick abends im Ziel noch gesehen, der wirkte durchaus geknickt und hat sich teilweise auch entschuldigt bei Fans, die wegen ihm hingekommen sind und so. Ja, sicherlich keine einfache Situation.
Nee, genau, aber das ist ja, du sprichst ja schon Teile der Aufbauarbeit an. Also man muss sich halt schon überlegen, jetzt habe ich das eben so lapidar, plastazid, nee, wie sagt man, plastisch erklärt, wie das im Profisport so läuft und du kannst es eine Woche später gut machen. Ne? Du nimmst jetzt hier Cat Matthews mit dem Disqualified in Hamburg, ja, dann macht man halt Vitoria und gewinnt's halt. So, fertig. Und dann redet niemand mehr über Hamburg. So, kann halt passieren, aber ist halt das eine Rennen dann nicht geklappt, dann gewinnt man halt das nächste. So, so weit, so einfach. Das ist in der Theorie auch so, aber man muss halt schon sagen, dass Patrick und Roth, das ist schon eine recht spezielle Verbindung. Ne? Also die gibt es jetzt seit 4 Jahren, die ist auch irgendwie, ja, so, das war nahezu Liebe auf den zweiten Blick, hätte ich jetzt bald gesagt. Also ist jetzt nicht so, dass er das Rennen von Karrierebeginn an irgendwie macht, aber als er es das erste Mal gemacht hat, war das halt sofort irgendwas, was ihn auch durchaus gefesselt hat. Und dann ist es halt schon so, der kommt da auch hin, um irgendwie mit dem Anspruch, den Leuten was zurückzugeben, die da den ganzen Tag am Rand stehen und Stimmung machen und so weiter. Und das, was du angesprochen hast mit dem Zielbereich, das war sofort klar. Also wir saßen im Auto und es hat keine 10 Minuten gedauert und dann war klar, hey, es macht total viel Sinn heute Abend, wenn es denn geht, ne? Da war noch nicht ganz klar, wie kaputt jetzt irgendwie die Rippe ist und so, aber dann auf jeden Fall irgendwie zumindest dem Rennen was zurückzugeben und heute Abend an die Finishline zu gehen und irgendwie, ja, vielleicht im Zweifelsfall zumindest das Rennen ein bisschen zu feiern und da auch mitzumachen und auch die anderen Athleten zu feiern, die da mitmachen und die Zuschauer zu feiern, die dieses Rennen auch so besonders machen und so. Und ich glaube, das gehört halt auch ein Stückchen. Ich meine, klar, man legt den Finger irgendwie in die Wunde, man kann sich auch verkriechen und einbuddeln und so weiter. Aber ich glaube, sowas tut einem auch gut. Und es tut einem dann auch gut, irgendwie Zuspruch zu bekommen, für eine Sache, ja, die halt wirklich jedem passieren kann. Ich glaube, da hat jeder gesagt, ja, sowas kann halt mal sein. Und deswegen, das war völlig okay, da auf jeden Fall schon mal so den Grundstein zu legen und zu sagen, hey, wir verbuddeln uns jetzt nicht, sondern gehst jetzt da gerne noch hin und feierst das Ganze irgendwie ein bisschen mit, auch wenn du natürlich, so wie du es gesagt hast, ne, wenn man natürlich irgendwie da eher geknickt hingeht und nicht wie in den letzten Jahren, wo man irgendwie auch Erfolge zu feiern hatte und so weiter. Aber trotzdem ist es ja eine schöne Veranstaltung und die gibt einem ja auch eher Energie, als dass sie Energie kostet. So, und dann geht es halt so ein bisschen darum, das aufzuarbeiten, ne? Und aufarbeiten heißt reden, sich fragen, woher kommt das, was hätte man anders machen können, um das gegebenenfalls zu vermeiden. Also schon durchaus jetzt auch das nicht einfach nur als Pech abzutun, sondern schon zu hinterfragen, ob man das jetzt vielleicht in irgendeiner Form beim nächsten Mal anders machen kann oder beeinflussen kann, dass sowas halt irgendwie seltener vorkommt. Und ja, da gibt es eine ganze Menge Ansatzpunkte. Und dann auch irgendwann Blick nach vorne, ne? Und Blick nach vorne ist jetzt gerade Trainingslager St. Moritz, durchaus irgendwas, was auch sehr positiv kommt. Und dann natürlich Ironman Frankfurt, irgendwas, was auf jeden Fall auch sehr motivierend ist, weil mindestens mal noch ein, zwei, drei Rechnungen offen und so. Und ja auch ein spannendes Rennen, vermute ich mal. Also wenn man so hört, wer alles am Start steht, dann wird es nicht langweilig. Und dann ist es ja für Patrick mehr oder weniger sowas wie ein Heimrennen, muss man ja schon fast sagen, als gebürtiger Hesse. Und genau, und das sind dann auch so Eckpfeiler, die sorgen dann schon dafür, dass man ganz schnell auch irgendwie irgendwann akzeptieren kann, dass das jetzt in Rot halt vielleicht gerade nicht so geklappt hat, und man sich dann auf was anderes fokussiert.
Ja. Jan Stratmann hast du schon angesprochen, das war quasi dein weiteres Eisen im Feuer, was du da hattest, mit Platz 4 auch echt erfolgreich und ein starkes Rennen abgeliefert. Es war seine zweite Langdistanz, genau wie bei mir. Und ich habe ihn im Vorfeld gefragt, wie es ihm so geht, was die Aufregung macht und was so anders gemacht wurde, vielleicht im Vorfeld, weil es in Portugal ja bis zum Marathon sehr gut lief, aber dann halt irgendwann auch nicht mehr so.
Und was hat er
Woran
da
hattet ihr
gesagt?
gelegen? Er
Hat
hat gesagt, dass ihr gar nicht so viel anders
er.
gemacht
Ich
habt.
wollte nämlich gerade sagen, also ich kann eine Sache sagen, bei der ich weiß, dass wir die anders gemacht haben. Und das ist das Einzige. Und der Rest ist genauso geblieben wie bisher, ja. Also,
Was wäre das?
natürlich. Es haben sich sicherlich auch ein paar Kleinigkeiten verändert. Und Jan ist sicherlich ganz anders in das Rennen gegangen, weil ich meine, letztes Jahr war der Saisonstart durchaus schwierig. Da hat er eine kleine muskuläre Verletzung gehabt, weswegen so der Einstieg in die Saison nicht ganz optimal war. Aber er hat natürlich dann mit dem dritten Platz bei der 73 WM da war die Saison im positiven Sinne quasi gelaufen, ne? Wenn man mal auf dem Podium bei einer WM steht, dann kann ein professionelles Triathlon-Jahr nicht mehr schlecht sein. Und da ist auch nahezu egal, was bei anderen Rennen gewesen ist und so weiter. Aber und dann kam Portugal und da war halt auch wirklich, also ich bin ja ein Fan davon, dann manchmal auch einfach zu machen. Und in dem Falle war es ja so, Jan hat immer die besondere Situation, dass gerade die ersten beiden Disziplinen ja meistens sehr, sehr gut sind. Und er ist in Portugal ja auch lange an eins gelaufen, ne? Also an erster Position. Und er hat mich danach oft gefragt, ob er da 5 oder 10 Sekunden hätte langsamer laufen sollen und so weiter und so fort, ne? Um das irgendwie alles viel kontrollierter anzugehen und zu gucken und ob und überhaupt und so weiter. Und das, ich glaube halt nicht dran, dass man so das irgendwie gut macht, sondern wenn du an eins bist und die Leute gucken dir zu und du hast die Chance, vorne das Kameramotorrad zu haben und das Fahrrad mit irgendwie erster Läufer quasi, dann nimmst du das mit und dann lässt man sich auch ein bisschen treiben und so weiter. Ne? Also das ist die klassische Frage, so mit welcher Pace soll ich denn die ersten 3 Kilometer loslaufen? Ja, so wie es kommt. Immer so, wie es kommt. Lass dich mal treiben.
Das funktioniert ja sowieso nicht.
Genau, das ist es ja. So, und man kann nicht dagegen arbeiten, auch in Rot dann nicht, dass du bei der Stimmung da losläufst und weiß Gott, wie viele Menschen dich anfeuern und du auch euphorisiert bist und Co. Und meines Erachtens will der Körper das dann auch, ne? Der muss das irgendwie rauslassen, der braucht auch ein Ventil für. Und dann lauf halt mal 10 Sekunden zu schnell an auf einen Kilometer. Ja, geht die Welt nicht von unter, ne? Also das ist völlig okay. Da passiert dann auch gleichzeitig nichts, wo man sich irgendwie wahnsinnig viele Sorgen machen muss. Und in Portugal war es letztes Jahr so, das Einzige, was ihn da schon davon abgehalten hat, ein sehr, sehr gutes Rennen zu machen und auch an eins weiterlaufen zu können, und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber bis dann garantiert irgendwann Peter Hemmerich kommt, der ja letztes Jahr das Rennen gewonnen hat und sicherlich nicht zu schlagen gewesen wäre. Aber ich glaube, Jan hätte auch da schon Zweiter, Dritter werden können und hätte schon beim Debüt auf dem Podium landen können. Und das einzige Problem ist halt die Ernährung gewesen, also das Verpflegungsthema war irgendwas, was noch nicht optimal war. So, und dann ändert man das und probiert das anders aus und passt das an. Und dann hat das jetzt dieses Jahr immer hervorragend funktioniert bei jedem Rennen, egal ob bei den 3 Mitteldistanzen in Valencia und auf Mallorca und in Samorin und dann auch in Rot. So, und dann ist gut. Und deswegen, also ganz unspektakulär, ne? Man muss da das Rad nicht neu erfinden, sondern man darf da gerne auch auf das vertrauen, was schon vorher gut gewesen ist. Vorausgesetzt natürlich, die Analyse ist auch so, dass man sagen kann, hey, das Einzige, was bei deiner allerersten Langdistanz noch nicht gut geklappt hat, war die Verpflegung. Und ansonsten ist es fein. Und dann gehst du jetzt in das Rennen wie in Rot. Und ich meine, natürlich kann man da immer noch Dinge besser machen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man jetzt sieht, was der größte Impact gewesen ist, dann war das halt, der hat so ein kleines Flatterband quasi in Greding am Anstieg im Vorderrad gehabt, weswegen er anhalten musste, dann die Gruppe verloren hatte und dann auch das Momentum verloren hat mit der Gruppe. Und das ist der sensibelste Punkt überhaupt da, ne? Von Greding an. Also sobald man dann irgendwie oben ist und sowieso schon im Sack ist, weil 2. Runde und dann den Anstieg hoch und alle fahren nochmal irgendwie mit Zug und so. Und wenn du da oben angekommen bist und du hast die Gruppe noch, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen auf dem Weg nach Hause. Aber wenn du da ohne Gruppe bist, ja, dann ist halt auch das Momentum verloren gegangen, dass du gerade in der vielleicht schwierigsten Phase des Rennens sogar fast, da jetzt irgendwie auch mal Motivation von außen hast, als dass du weißt, okay, ich will jetzt diese Gruppe hier halten, auf Däubel komm raus. So, und die fehlte dann. Aber nochmal, wenn auf der 2. Langdistanz der schwierigste Einfluss von außen kam, ne, der das Rennen vielleicht nicht perfekt gemacht hat oder so, dann kann ich da total gut mit leben. Mein Gott, das passiert halt. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und man kann immer mal irgendwie einen technischen Defekt oder sowas in der Art haben. Oder jetzt wie in dem Fall wirklich auch einfach viel Pech. Wenn nicht, wäre es mit Sicherheit noch besser gewesen. Keine Frage, aber hätte und so. Aber das ist total gut und deswegen, es war überhaupt nicht viel anders im Vergleich zu vorher, sind auch weiterhin keine, es war ja letztes Jahr die große Kritik, wo ich viele dümmliche Kommentare gehört habe von außen, die dann alles besser wissen und dir erklären, wie viel man denn eigentlich laufen muss, um so einen Marathon auch gut zu machen und so, denen sei gesagt, man kann ganz problemlos 2,41 laufen und übrigens auch 2,30 auf dem Marathon hinten drauf, ohne dass man die 3-Stunden-Läufe haben muss und so weiter. Also Grüße gehen raus.
Habe ich auch Zuschriften bekommen, können wir auch gerne besprechen.
Ja, ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn man Tipps bekommt von Leuten, die keinen blassen Schimmer haben von dem, was so geschehen ist, aber dann sich in der Position wähnen, da irgendwie Ratschlag geben zu können. Da gehört schon eine ganze Menge Selbstvertrauen irgendwie dazu, Das finde ich sehr bemerkenswert. So selbstbewusst wäre ich auch gerne mal, dass ich bei völliger Ahnungslosigkeit Leuten irgendwie Ratschläge geben könnte. Aber hey, das gar nicht so lange mit aufhalten. Also das ist irgendwas, da muss man einfach ganz getrost einen Haken dran machen. Das hat mich ehrlich gesagt auch letztes Jahr eher wenig beschäftigt. Sondern wichtig ist jetzt, dass das ein richtig cooles Ergebnis war. Und ich meine, es ist dann irgendwann, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja das Fantastische auch an diesem Sport. Ne? Jan hat jetzt 4 Rennen gemacht dieses Jahr. Die waren alle 4 richtig, richtig gut. Also manche wirklich quasi eine glatte 1. Vielleicht ein, zwei Mal auch eine 1 minus so ungefähr. Aber da ist man super zufrieden mit. Und das hilft einem natürlich auch. Ne? Also da braucht man sich dann so um die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen und so weiter recht wenig Sorgen machen, weil ja, da sind viele Selbstläufer jetzt gerade, die sich da so hintereinander reihen. Und das ist halt irgendwas, was natürlich auch ganz viel potenzierende positive Effekte mit sich bringt.
Ja. Ja, Ernährung hast du angesprochen. Also das war die wichtigste Erkenntnis, die ihr in Portugal da gewinnen konntet. Kannst du konkret sagen, was da nicht geklappt hat und was ihr verändert habt?
Produktwechsel. Und dann ein bisschen weniger Fructose und ein kleines bisschen weniger Menge, im Speziellen beim Laufen, also Kohlenhydratmenge. Und dann muss man halt fairerweise noch dazu sagen, hast du in Rot halt allerbeste Bedingungen, also in Portugal bin ich selber nicht dabei gewesen und in Rot sehe ich ihn alle 2 Kilometer. Also selbst wenn er da gesagt hätte, du, der Magen, der ist nicht so gut gerade, dann hätte ich gesagt, hey, dann mach jetzt dies, das und jenes. Und das ist schon ein großer Luxus, dass man da immer wieder die Möglichkeit hat, darauf einzuwirken. Ne? In Portugal ist er deutlich weniger Support gewesen. Und das ist dann natürlich bei jetzt auch hier in dem Fall in Rot, dann dadurch, dass du als Profi die Möglichkeit hast, an jeder Verpflegungsstation auch Special Needs zu bekommen, kannst du dir aussuchen, was du von mir bekommst quasi. Du kannst nur Wasser haben, du kannst irgendwie ein Kohlenhydratgetränk haben, du kannst ein Gel haben, je nachdem, wie es gerade so passt. Aber es ist auch ganz entscheidend wichtig, dem Athleten vorher zu vermitteln, dass nur er das eigentlich am Ende des Tages entscheiden kann. Ne? Man kann sich einen Schlachtplan machen und man kann den anpassen im Vergleich zur letzten langen Distanz, aber am Ende des Tages muss der Athlet entscheiden, was der Magen-Darm-Trakt gerade so sagt. Ne? Das ist der Einzige, der das fühlen kann. Und der muss dann auch entscheiden, ob jetzt vielleicht gerade mal für einen Moment irgendwie Wasser einfach besser ist, als jetzt die nächsten 20 Gramm Kohlenhydrate auch nochmal reinzuwürgen. Und auch dafür ja, braucht es eine gewisse, zum einen irgendwie Erklärung im Vorhinein, ne? Es ist total okay, das machen zu können und dann natürlich auch Zuspruch, dass man das dann auch machen soll, dass wenn man selber das Gefühl hat, dass jetzt gerade weniger mehr ist, dass man das auch artikuliert und sagt, hey, nee, ich verzichte jetzt gerade mal einmal drauf, weil auch das ja irgendwie, auch da sind wir manchmal im Triathlon so ein bisschen zu festgefahren, ne? Wir nehmen es dann manchmal zu genau und so wie ich das im Training auch sage, manchmal ist ein gesundes Körpergefühl viel, viel wichtiger als jede Zahl auf dem Leistungsmesser. Und so ist es mit der Verpflegung im Rennen auch. Ne? Im Zweifelsfall mal 20 Minuten einfach nur ein bisschen Wasser zuführen und den Magen mal in Ruhe quasi, also in Ruhe ist ja nicht, aber mal verdauen lassen und das auch so hinzunehmen. Und dann ist das fein. So. Und dazu gehört auch wiederum eine gewisse Selbstsicherheit, um das machen zu können.
Ja, den Ansatz mit den etwas weniger Kohlenhydraten, den finde ich spannend, weil ja die Diskussion gerade wieder ist, wie viel braucht man wirklich und 120 Gramm die Stunde und so weiter, dass das eben nicht zwangsläufig unbedingt gut sein muss. Beim Laufen ja schon gar nicht.
Ja, genau. Und ich meine, also das sagt die Studienlage auch. Ne? Deswegen ist das ja irgendwie schon durchaus ein Thema, wo wir im Triathlon manchmal das Problem haben, dass wir denken, dass mehr immer besser ist. Ich weiß nicht, die Anekdote habe ich ein, zwei Mal schon erzählt, aber beim Ironman in Texas hatte ich das, dass mich jemand aus dem Profifeld danach gefragt hat, warum er heute so schlecht gelaufen sei. Also jemand, den ich nicht kenne oder nicht, wo ich keine Einblicke hatte. Und dann habe ich eine Frage gestellt und das war die nach der Kohlenhydratzufuhr beim Radfahren. Und der mir dann sagte, dass er 150 Gramm zugeführt hat. Und dann ist quasi klar gewesen, dass er, wenn man so will, beim Radfahren mehr oder weniger verhungert ist. Dann. Also einfach, weil der Magen-Darm-Trakt dann so sehr überfordert damit ist, dass halt zu viel irgendwann nicht einfach bedeutet, von den 150 Gramm habe ich jetzt 90 oxidiert und die anderen 60, die scheide ich irgendwann aus, wenn es soweit kommt, sondern es gibt da einen klassischen Umkipppunkt. So, also bis zu einem gewissen Grad kann ich sagen, etwa 70-80% von dem, was ich jetzt gerade zuführe, oxidiere ich auch und kann ich nutzbar machen, also die Energie entsprechend auch umsetzen und den Vortrieb. umsetzen. Und irgendwann kommt der Kipppunkt, der dann klar macht, so jetzt ist halt nicht mehr so, dass du sagen kannst, von den 150 Gramm werden noch 90 oxidiert, sondern irgendwann muss man dann einfach sagen, es ist so viel zu viel, dass von den 150 Gramm halt eben quasi nichts mehr oxidiert wird, weil einfach der ganze Magen-Darm-Trakt mit der Gesamtmenge überfordert ist. So, mhm. Und dann ist es quasi so, man verhungert, obwohl der Magen voll ist mit super leckerem Magenbrei mit ganz vielen Kohlenhydraten drin und Co., mhm. aber im Zweifelsfall auch die Osmolalität zu groß ist, als dass der Magen das noch in irgendeiner Form verarbeiten kann. Und deswegen ist mehr nicht immer besser und manchmal macht es dann total viel Sinn. Also ich kann es ja sagen, aber Jan ist ja durchaus schon eher einer von den größeren Athleten. Also der bringt ja auch mal Mitte 70 Kilo mit, wäre deshalb prädestiniert für deutlich mehr Kohlenhydrate gegebenenfalls, weil der halt mhm. auch mehr aufnehmen könnte in der Theorie. Aber das sind halt so um die 90 bis 100 Gramm, die da auf, beim Radfahren in der Stunde gegessen werden und mehr halt auch nicht. So, und das reicht halt vollkommen aus und genau, dann kann man sich die Strategie dazu ganz gut durchrechnen und dann lohnt es halt auch nicht zu versuchen, 110 Gramm zu essen, weil ja, klar ist, ja. die wird ja niemals, diese 10 Gramm mehr oder 10% mehr, die wird ja niemals oxidieren können, von daher, genau, passt, geht sich das ganz gut aus.
Ja, wie war denn der Rennplan, den ihr vorher euch zurechtgelegt habt, wie läuft sowas ab?
Attacke, immer Attacke. Janik.
Es gibt nur ein Gas.
Es gibt nur ein Gas. Nein, also vielleicht nicht ganz so, weil klar, so ein bisschen kontrolliert ist es dann schon. Aber nochmal, ich persönlich glaube, dass es auch im Profifeld ganz, ganz viele Vorteile haben kann und das ist im Profifeld vielleicht auch ein kleines bisschen anders als im Age-Grouper-Feld. Aber es kann ganz viele Vorteile haben, wenn man das Rennen selber aktiv angeht. Das ist wie ganz oft mhm. im Leben, dass agieren meistens bedeutend einfacher ist als reagieren. Also wenn ich den ganzen Tag mich nach dem Tempo anderer richten muss, dann bringt das auch immer die Schwierigkeit mit, dass ich nicht mein Tempo fahren kann und mich immer wieder neu auf eine Situation einstellen muss. Machen wir ein Beispiel. Ich kann an achter Position in einer Gruppe Rad fahren und jeder, der schon mal in einer Gruppe Rad gefahren ist, der weiß, wenn der Zweite alleine nur aufsteht, ja, um über die Kuppe im Stehen zu fahren, dann wird es immer passieren, dass es einen Ziehharmonika-Effekt gibt nach hinten. Dann wird der Dritte vielleicht leicht bremsen müssen, weil der Race Ranger sagt, guck mal, hier ist rot. Ja? Mhm. So, und wenn der Dritte dann leicht bremst, dann potenziert sich der Effekt bis hin zur achten Position. Und der wird immer größer und größer und größer und es wird immer unrhythmischer. So, und deswegen ist es halt oft genug einfach einfacher zu sagen, so, ich fahre jetzt das hier mal von vorne. Oder vielleicht an zweiter Position oder an dritter Position, aber halt auf gar keinen Fall an achter. Ja? Das ist mhm. genau wie wenn dann Position 7 die Gruppe verliert und ich bin an 8, ja, dann muss ich nicht nur die Gruppe wieder bekommen, sondern ich muss auch erstmal Position 7 überholen. Mhm. Und dann mache ich mir das Leben immer unendlich viel schwieriger. Und deswegen bin ich ein großer Fan vom Aktiven und vom Agieren im Rennen. Und das hat Jan perfekt umgesetzt. Also es war auch der Plan, dass durchaus beim Schwimmen schon richtig aktiv geschwommen wird. Es macht überhaupt, es gibt gar keinen Sinn dahinter, irgendwie mit 15 Mann in der Wechselzone anzukommen, sondern je kleiner die Gruppe, desto besser. Es war klar, dass Lukas Voigt irgendwie das Ganze von vorne schwimmen wird und dass Lukas jetzt auch nicht unbedingt ein Anker ist beim Schwimmen. Geiles Bild. Nicht unbedingt der Anhaltspunkt ist beim Schwimmen.
Ja.
Weil der einfach dann zu gut ist.
Weil der einfach allen da weg.
Ja, genau. Kann. Weil er zum einen zu gut ist, aber so fair muss man auch irgendwie sein mit der Endabrechnung bei dem Rennen. Da war auch klar, dass er da jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit zu tun haben wird. Ich sag's jetzt mal einfach so raus, aber du wolltest wissen, wie die Rennplanung abläuft. Und so habe ich es Jan auch gesagt. Und gleichzeitig ist aber trotzdem klar, ne, es gibt in Rot so ein paar markante Punkte. Es gibt die Frage, wo stelle ich mich hin, wenn das Schwimmen losgeht? Also wo ist weniger Strömung auf dem Hinweg, wo ist verbesserte Strömung auf dem Rückweg, die mir dann hilft? Mhm. Dann ist die Frage, wo kann ich den Ziehharmonika-Effekt potenzieren? Das mache ich nicht unbedingt auf einer geraden Strecke, sondern das mache ich speziell dann, wenn irgendwo Wendepunkte sind. Ja, weil dann schwimmen alle um eine Boje rum und alle reihen sich hintereinander auf. Und wenn ich an solchen Positionen attackiere, kann ich immer deutlich mehr rausholen, als wenn jetzt irgendwie gerade, was weiß ich, zwei Mann nebeneinander schwimmen und dahinter sich alles aufreiht. Dann ist es deutlich kompakter und dann ist der Ziehharmonika-Effekt deutlich kleiner. So. Und das sind alles so Dinge gewesen, die klar gewesen sind. Gleichzeitig war es ja durchaus auch, zumindest mal in der Theorie, das hat da noch nicht geklappt, das muss man ja auch mal sagen, aber die Aufgabe, irgendwie gerne die ein oder andere Sekunde auf Magnus irgendwie rauszuschwimmen, weil Magnus geht das Radfahren auf jeden Fall aktiv an. Da kann man sich immer sehr sicher sein.
Kann man so sagen, ja.
Genau. Leider für alle anderen im Feld auch ein bisschen zu aktiv quasi. Also für ihn nicht, aber für alle anderen. Und das ist halt auch immer die Situation, wo ich gesagt habe, hey, wenn es eine Minute ist, dann muss er es ja auch erstmal einmal auffahren. So, und dann ist ja, ne, das angesprochene Ventil, dann wenn Magnus auch erstmal 15 Kilometer vielleicht braucht, um auf eine starke erste Gruppe aufzufahren, dann ist ja auch schon mal ein kleines bisschen, also man ist ja ein bisschen gesettelter dann irgendwie, ne? Und ja, wie gesagt, das hat gar nicht geklappt, ne? Magnus ist ja mit all den anderen aus dem Wasser gekommen und das war dann ein schönes Konstrukt in der Theorie, aber ist dann ja sofort und ganz alleine gefahren. Was für mich, ich meine, er hat es vorher angekündigt und jetzt ist Magnus auch selten einer, der irgendwie so blufft oder so, ne? Sondern der macht das dann auch einfach ganz stoisch dänisch, so wie er das vorgibt. Aber ich habe schon gedacht, naja, wenn ich jetzt Magnus wäre, dann wäre ich vielleicht auch froh, wenn irgendwie der ein oder andere, weil das sind ja richtig gute Radfahrer im Rennen gewesen, ne? mit dem Jan oder mit dem Rudi van Berg oder mit dem Daniel Backegaard, das sind ja Jungs, sind jetzt auch keine Blinden irgendwie, mit denen man da rumfährt. Und ich habe so gedacht, naja, wenn man das sich zunutze machen kann, die ersten 60 bis 100 Kilometer vielleicht so um den Dreh, dann kann das ja auch helfen. Ne? Man wäre ja in einer schnellen Gruppe dann in der Theorie schneller, außer man ist Magnus Ditlev. Ja, und wie gesagt, da habe ich dann einfach auch, also was heißt falsch gelegen, aber das war dann, das Szenario hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, ehrlich gesagt, und war dann, ich will nicht sagen überrascht, aber beeindruckt viel mehr von Magnus, dass er es sofort ganz alleine macht, was ich aber gleichzeitig ganz gut fand, ehrlich gesagt, weil dann war klar, okay, da sind so Leute wie Rudi und Daniel zum Beispiel oder Joshua Lewis als Beispiel auch immer wieder gerne genannt, weil den, ja, mit dem hat Jan gefühlt jedes Rennen dieses Jahr gemacht. Und dann geht es ja auch so ein bisschen, fährt man da halt, findet sich so eine Gruppe auch, ne? Die sind alle irgendwie roundabout gleich stark und so, die haben alle ein gemeinschaftliches Interesse, die wollen schnell sein, der Abstand auf Magnus, der muss jetzt nicht riesig groß werden, aber der nach hinten darf gerne irgendwie anwachsen und immer größer werden. Ja, und das hat ja super funktioniert. Also das war dann ja echt eine klasse Gruppe bis hin zu Greding 2, als dann diese Sache war mit dem kleinen Flatterbändchen da so und dem Defekt quasi, dem anhalten müssen. Aber ja, völlig okay. Also sowas kann ja immer mal sein. Und von daher aktiv fahren, ne, also aktiv schwimmen, schon alleine aktiv fahren. Und dann ist der große, wie gesagt, der große Vorteil wieder in Rot beim Laufen. Ja, man läuft halt einfach auch los. Ich meine, wir kennen alle in übertriebenster Form sicherlich, vielleicht weiß nicht, ob ich so empfehlen würde, aber Anne Haug beschreibt das ja immer sehr gut und sagt immer so, ich kann nur voll oder ich will dann Vollgas laufen, weil je langsamer ich laufe, desto länger dauert das hier alles. So, und ja, je schneller ich bin, desto früher habe ich das hinter mir. Und das finde ich irgendwie immer ganz trefflich. Und wenn man es am Ende hinbekommt, zumindest die Leitplanke einzuhalten, gerade im Speziellen beim Laufen auch dann, die einen dazu befähigt, dass das sich am Ende des Tages ausgehen kann. Also, dass nicht irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt, dann bin ich auch ein großer Fan davon. Alles, was man an Kilometern gesammelt hat in den ersten anderthalb Stunden, ist schon mal gut. Und lieber zwei mehr als zwei weniger. So, und dass das hinten raus alles feste wehtut und so, ja, jedem Einzelnen, vom ersten bis zum letzten. Ne? Und deswegen, ja, hat Jan das super gemacht und braucht dann immer so einen kleinen Moment, das kenne ich von ihm, dass er immer so ein bisschen braucht, bis er im Laufen ankommt, sag ich mal. Also bis irgendwie auch der Körper so arbeitet, wie er arbeiten soll, bis irgendwie der Rücken sich frei macht, der Hüftbeuger aufgeht und so weiter. Und das hat er mir irgendwann zugerufen bei Kilometer 5 hat er noch gesagt, weil wir müssen einen Moment warten, aber der Rücken geht gleich auf. Und bei 10 hat er gesagt, so, der Rücken ist jetzt auf. Und dann wusste ich, okay, cool, jetzt wird's noch ein bisschen flotter. Und das war dann ja auch der Moment, wo er einen Leon eingeholt hat zum Beispiel, was ich auch echt schwer beeindruckend fand, weil so ein Leon Chevalier ist ja schon, ja, der ist ja, wenn man so will, kurz vor Weltklasse, also je nachdem, wie man das jetzt definiert, aber das ist ja schon jemand, der oft genug Ironmans gewonnen hat, der letztes Jahr bei der Ironman-WM in Nizza eine tragende Rolle gespielt hat und so weiter und der einfach wirklich im Speziellen auf der Langdistanz sogar einfach wahnsinnig stark ist und auch noch ein super Schwimmen hatte an dem Tag, das muss man auch dazu sagen. Und alleine den zu schlagen, boah, das hätte mich schon happy gemacht an dem Tag. Und das fand ich natürlich extrem gut. Und genau, und dann, klar, wenn man das dann durchhält, so bis zum Ende ungefähr, und dann weiß ich, Jan im 1:1 ist immer irgendwie, oder 1:1 vielmehr, ist immer gut. Deswegen war es auch total klasse, dass noch ganz viele um ihn rum waren, weil Ja, da braucht man dann nicht noch motivieren, ne? Wenn der Abstand nach vorne immer kleiner wird oder man sich am Ende noch gegen den, der da hinten aufläuft, wieder behaupten muss, dann kommt auch viel gezwungene Motivation, die von außen rangetragen wird.
Gibt in Rot ja auch ein paar Wendepunkte auf der Laufstrecke, auch teilweise dieser eine kurze Abstecher, wo man dann Leute sieht und vielleicht Abstände einschätzen kann.
Genau, und den anderen vor allen Dingen auch ins Gesicht gucken kann, ne? Und feststellt, ja. Ah, guck mal, mir geht's echt dreckig, aber dem offensichtlich auch. Und das ist ja auch irgendwas, was helfen kann, ne? Im ganz positiven Sinne meine ich das jetzt niemals hämisch gemeint oder so, sondern und das erkennt man ja auch. Das siehst du am Laufstil, ne? Und du siehst, wie du es richtig sagst, du siehst die Leute ja quasi unten am Kanal, oben am Kanal, spätestens im Büchenbach nochmal, dann nochmal einmal an der, also je nachdem wie die Abstände sind, aber in dem Fall passte das ja an der Verpflegungsstation bei diesem Out-and-Back-Stück. Und das ist ja motivational etwas, was sehr durchaus helfen kann, wenn man selber das Gefühl hat, ach, es wird jetzt hier ganz schön zäh und man schaut sich aber die anderen an und sieht, okay, das ist jetzt auch alles andere als fluffig, was hier so gelaufen wird. Dann ist es ja die Frage, wer jetzt weniger leidet wer dann vielleicht noch so ein bisschen schneller laufen kann. Und das kann ja auch etwas sehr Positives sein.
Mhm. Beim Age Group fällt ähnlich, auch da sieht man sich da. Also ich persönlich hatte da mit keinem Ausgang oder so auch nur irgendwas zu tun, aber trotzdem gibt es mehrere Gelegenheiten, wo man sich gegenseitig bestärken kann und anfeuern kann, weil es den anderen eben auch nicht so gut geht gerade.
Ja.
Wenn wir schon beim Marathon sind, müssen wir natürlich über Anne Haug reden.
Mhm.
Du hast im Vorfeld schon gesagt, nachdem Thomas Rodriguez abgesagt hatte und Anne Haug aber zugesagt, zum Glück kommt jetzt trotzdem jemand, der die 2:30 läuft.
Ja, war ich doch nicht ganz verkehrt mit.
Du warst nicht ganz verkehrt, nicht so weit davon entfernt. Man muss natürlich erstmal in der Lage sein, schneller zu laufen, damit es schneller vorbei ist. Wie geht das?
Da müssten wir jetzt Anne fragen, wie das in den Sphären geht, weil das kann ich bei Frauen nicht beantworten für alles, was irgendwie unter 2:45 ist auf dem Marathon. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht drüber, also es war schon, jetzt, ich bin ja Außenstehender, ne? Ich habe keine, also wir sprechen miteinander, aber ich kann jetzt 0,0 irgendwie den Schlüssel zum Erfolg irgendwie da jetzt darlegen, weil ich es schlicht einfach nicht weiß, aber ich meine, auf der einen Seite fand ich es extrem beeindruckend, weil es war ja jetzt auch vor allen Dingen, das muss man immer beachten, nicht nur das Laufen, sondern sie ist auch quasi als Erste aus dem Wasser gekommen oder mit der Ersten aus dem Wasser gekommen. Ist dann, glaube ich, auch die schnellste Radzeit gefahren, wenn ich nicht falsch bin, was auch eine Menge bedeutet, weil da darf man auch immer nicht vergessen, dass eine Laura Philipp sich in der Disziplin auch nochmal richtig stark gesteigert hat in den letzten Jahren und da auch echt eine Bank ist und Anne war nochmal ein gutes Stückchen schneller dann. Und dann auch noch schneller gelaufen ist. Also das ist ja das Komplettpaket, ne? Ich meine, wenn man sich die Rekordzeit von Daniela Rief aus dem letzten Jahr anguckt, was glaube ich eine 8:08 war oder eine 8:07 oder irgendwie sowas, ne? Und sie hat es einfach um 5-6 Minuten unterboten. Und letztes Jahr ist Daniela, glaube ich, vom Rad gestiegen mit 20 Minuten Vorsprung. Da haben schon alle gesagt, okay, das setzt jetzt die Benchmark neu, hat es ja auch. Aber halt auch wirklich nur für ein Jahr. Und ich weiß nicht, wie Anne das macht, außer dass ich glaube, dass sie nicht das einfachste Jahr gehabt hat bisher. Ne? Es ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, nicht alles nach Plan gelaufen. Das ist also jetzt wirklich nur das, was man als Außenstehender mitbekommt. Und das zeigt ja nur umso mehr, wie herausragend Anne ist, wie herausragend, glaube ich, aber auch das Team neben oder hinter ihr ist. Also ihr Physiotherapeut, den ich weiß nicht bei wie vielen Rennen schon irgendwie gesehen habe und der dieses Rennen auch, das muss man auch mal sagen, quasi der lebt das mit. Den sehe ich auf der Rennstrecke so oft wie niemand anderen. Der ist da voll dabei und ist da mit 100% Identifikation am Start. Das finde ich schon herausragend und natürlich auch ihr Coach mit Dan Lorang als der beste Coach, den der Triathlon jemals gesehen hat und sehen wird. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meines Erachtens. Und das zeigt einfach, wie erstklassig das ist. Und dass dann jetzt so was Herausragendes dabei rauskommt, da hat garantiert vor allen Dingen Anne nicht mit gerechnet, so wie man sie kennt, ist sie ja dann durchaus immer auch strahlt sie auch so eine leichte Unsicherheit irgendwie aus, ne? Ist schon alles immer noch sehr, also nervös, obwohl man, wo man es vielleicht gar nicht sein müsste mit der Vita, die sie hat mittlerweile. Aber wenn dann der Startschuss fällt, dann fällt gleichzeitig der Hammer. Und dann geht das Vollgas 8 Stunden lang, ne? Und das ist ja vom Prinzip her genau das Gleiche. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, ehrlich gesagt, auch, wie man das denn schaffen kann, auch die Motivation die ganze Zeit hochzuhalten und so. Ich meine, sie könnte 2:45 laufen und alles wäre okay. Ja, der Abstand zur 2 wäre minimal kleiner, wäre aber immer noch groß genug, als dass sie sich niemals Sorgen machen müsste. Aber nö, da wird dann einfach Vollgas gegeben. Und ja, ich glaube, der Lauf ist herausragend, die Zeit, ja, das werden wir nicht oft erleben. Es gibt so hin und wieder mal die Situation, dass man in solche Sphären vorstößt, aber das wird jetzt auch alles nicht so sein, dass das irgendwie zur absoluten Regelmäßigkeit wird, dass Frauen jetzt unter 2:40 laufen. Also ich glaube, da sind wir auch irgendwo so langsam, aber sicher an so einer Grenze angekommen. Nicht, dass wir die hin und wieder mal vielleicht noch unterschreiten werden in dem Fall, aber es wird sich jetzt nicht die breite Masse dahin bewegen. So, das muss man schon sagen, weil das ist einfach wirklich, wirklich herausragend. Aber ich finde es eigentlich am krassesten, wie sehr sich Anne weiterentwickelt und das in allen Disziplinen. Also mit Patrick ist es ja so ein bisschen das Ähnliche. Und da sprechen wir auch immer davon, dass das Laufen irgendwie so gut ist. Aber wenn man sich auch da anschaut, wie sich das Radfahren entwickelt hat in den letzten Jahren, dann ist das mindestens mal im gleichen Maße, wie sich auch das Laufen entwickelt hat. Weil ansonsten würde man heute da keine Geige mehr spielen, ne? Also wenn man halt sieht, was man heute braucht, um da mitmachen zu können vorne, dann, um mal Zahlen zu nennen, braucht es halt 300 Watt im Schnitt über 4 Stunden, um in der zweiten Gruppe, also Magnus ist ja keine Gruppe, also theoretisch in der ersten Gruppe mitzufahren.
Ja.
Und dann kann man sich überlegen, dass Magnus da wahrscheinlich 330 Watt im Schnitt fährt, über 3:58. So, und das war garantiert vor 10 Jahren noch ganz, ganz anders. Und deswegen, das ist halt krass, aber ich glaube jetzt auch, wie gesagt, man darf da nicht immer das so isoliert betrachten, sondern bei Anne ist einfach alles ganz hervorragend. Also das muss man einfach sagen, in der Form ist sie der klare Favorit, finde ich, für die Ironman WM in Nizza. Und das Coole, das
Wohlverdient. Ja, nach dem Rennen jetzt auf jeden Fall. Ja.
Ganz klar, absolut.
Zum Radfahren hat sie auch gesagt, sie fährt am liebsten alleine oder sie liebt es alleine zu fahren, weil man sich da eben, wie du auch gesagt hast, nicht nach anderen richten muss.
Ja.
Und sie hat auch gesagt, dass sie beim Laufen versucht, nicht auf die Uhr zu gucken, weil entweder guckt sie drauf und denkt, ich laufe viel zu schnell, oh Gott, wie soll das gehen? Oder sie denkt, ich laufe viel zu langsam, ich muss schneller laufen, sondern halt so nach Gefühl. Das einzuschätzen, das ist sicherlich auch eine Übungssache und sich als Age-Grupper mit Anne Haug zu vergleichen, das führt, glaube ich, zu nichts, außer zu Frust, aber es ist ja trotzdem extrem inspirierend. Und jetzt auch, um nochmal bei Jan zu bleiben, es war jetzt seine zweite Langdistanz, der Marathon lief deutlich besser. Er hat im Ziel zu mir gesagt, er weiß jetzt, dass er auch einen Marathon laufen kann, was nach Portugal irgendwie nicht so der Fall war. Und so dieser Fortschritt, das finde ich spannend. Und ich frage mich, ob es eben allen so wehtut, wie es mir wehgetan hat, ab Halbmarathon ungefähr. Die können aber einfach da drüber gehen und das quasi ausschalten im Kopf. Oder ob man da im Vorfeld irgendwas anders macht, damit es gar nicht erst so wehtut.
Es tut auf jeden Fall weh. Es tut allen weh. Also du kannst dir sicher sein, dass das Jan auch immer noch wehtut. Und das ist jetzt, heute ist der 16.7., das Rennen war am 7.7., ist jetzt 9 Tage her. Ja. Also dem tut es auf jeden Fall immer noch weh und der hat in der Tat die besondere Gabe, das zeigen glaube ich noch deutlich mehr die 3 Mitteldistanzen, die er dies Jahr gemacht hat, da wirklich alles auszupacken, was geht. Und das ist durchaus was ich schon sehr beeindruckend finde, weil der dem das auf jeden Fall wehtut, aber der dann gerade so im 1-gegen-1 irgendwie immer noch in der Lage ist, hinten drauf irgendwie einen rauszupacken. Wir haben das auf Mallorca gesehen, das Finale gegen Nico Mann. Da trennen beide, glaube ich, weiß ich nicht, am Ende, ich weiß nicht, 10, 15 Sekunden so um den Dreh. Die laufen eigentlich wie sagt man, Hase und Igel so ungefähr direkt hintereinander her die ganze Zeit. Und Und am Ende gewinnt Nico das trotzdem, weil die sich da so lange duellieren, bis halt die Ziellinie da ist. Und das, da muss man einfach über diesen Schmerzpunkt quasi hinausgehen, aber deswegen geht er nicht weg. Und ich glaube, wir können jeden fragen, es wird immer wehtun. Und jetzt gibt es sicherlich Unterschiede im Wehtun. Also ich glaube, eine Anne bringt natürlich den vermeintlichen Vorteil mit sich, dass sie halt ein bisschen leichter ist, dass sie auch einen tieferen Körperschwerpunkt hat als jetzt ein Jan, um mal kurz den Vergleich zu haben. Dann aber natürlich auch wieder so schnell läuft, dass man sagen muss, ja, dann ist die Intensität, also klar, in dem Fall war sie jetzt nahezu vergleichbar, aber wenn man das relativieren würde, ja, dann ist es halt eben so schnell, dass ich mir sicher bin, dass das jedem wehtut. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Erfahrung schon ein paar Mal gemacht hat, dann relativiert sich das vielleicht irgendwann, dann weiß man, wie der Schmerz sich anfühlt bei Kilometer 37. Ich meine, den hat Jan ja auch erst zweimal mehr oder weniger erfahren und einmal war garantiert irgendwie der vermeintliche Schmerz in puncto Magen und Co. und das Problem deutlich größer, weswegen es dann vielleicht gar nicht so zu den muskulären speziell Schmerzen kommt. Aber dem hat es wirklich sehr weh getan und tut es auch immer noch und das ist auch okay so. Und der fängt jetzt locker wieder an zu trainieren und hat eine Woche lang quasi nichts gemacht. So, und die Füße hochgelegt. Ja. Also man darf dann auch bitte nicht denken, dass die dann da dienstags irgendwie weiter trainieren, als wäre nichts gewesen oder so, sondern da passiert nicht mehr viel. Und wenn man die nach dem Rennen gesehen hat, die Rudi van Bergs und Leon Chevaliers und wie sie da alle gesessen haben, das war schon ein schönes Bild auch irgendwo. Da hat man schon gesehen, was so der Sport dann auch mit diesen fantastischen Athleten irgendwie machen kann und dass die alle wirklich von sich, glaube ich, behaupten konnten an dem Tag, dass sie alles rausgehauen haben, was irgendwie ging. Und das ist natürlich fantastisch.
Mhm. Einerseits beruhigend, andererseits auch ein bisschen frustrierend, dass man das offensichtlich so hinnehmen muss.
Ja, aber vielleicht können wir ja auch sagen, also lass uns das mal, wir machen mal kurz ein bisschen hier, gehen mal ins Mentale. Ich glaube, es geht auch darum, das genau andersrum zu verpacken. Ich meine, du darfst sagen, dass du zu den sehr wenigen Menschen dieser Welt gehörst, die überhaupt diesen Schmerz spüren dürfen, weil die überhaupt da hinkommen. Es kann ja auch etwas sehr Positives sein, an den Punkt zu kommen und zu merken, alles klar, ich spüre mich jetzt hier mal richtig und das, was ich hier spüre, ist jetzt gerade 12 Stunden Hochleistungssport in der Hinsicht. Und das ist ja irgendwie auch ein selbst erschaffenes, sportliches, vielleicht auch wegen mir menschliches oder gesellschaftliches Privileg, was nicht wirklich, wirklich nicht viele von sich behaupten dürfen. So, und deswegen kann man da ja auch guten Spin rausdrehen und sagen, hey, das ist auch was ich gerne nochmal fühlen möchte und auch gemerkt habe, das ist ja temporär, es bleibt ja nicht für immer, ne, sondern es ist dann da. Zum Glück. Und abends ist es vielleicht auch mal, irgendwann wird es vielleicht sogar noch mal schlimmer, wenn erstmal sich alles ein bisschen beruhigt und abkühlt und am schlimmsten ist sowieso nächsten Morgen und so, ne, und alles, was so dazugehört. Aber es ist ja auch, kann ja auch absolut fantastisch sein und ich glaube, das überhaupt machen zu können und da so tief gehen zu können und so lange sich belasten zu können, das ist ja irgendwas, das können wahrlich nicht viele von sich behaupten und ich glaube, da geht es auch um die Betrachtungsweise, dass man an den Punkt kommt, dass man das auch durchaus positiv behaftet, sowohl im Training als auch dann im Rennen auch und dann kann das richtig gut helfen.
Kann ich trotzdem irgendwas im Training vielleicht simulieren oder anders vorbereiten, damit, ich weiß nicht, ich frage mich, muss da mehr Kraft in die Oberschenkel rein oder, damit es vielleicht erst bei Kilometer 30 wehtut und nicht bei Kilometer 22?
Also ich glaube schon, dass, also nein, im Generellen eher nicht. Also mehr Kraft braucht sicherlich nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, und jetzt mal fangen wir mal ein bisschen abstrakt an, aber dass man sich vor allen Dingen auch nicht nur um die Muskelgruppen kümmert, die einen so, die so klassisch, an die man denkt, ne, der vordere Oberschenkelmuskel, den wir brauchen, die hintere Oberschenkelmuskulatur.
Genau, der tat weh.
So, ja, genau. Und das ist auch klar und der wird auch immer mehr wehtun, je mehr so die ganze Haltemuskulatur und Co. Wahrscheinlich noch schneller ermüdet als die Hauptmuskulatur, weil die halt tendenziell auch ein bisschen schlechter trainiert ist. Deswegen finde ich ehrlich gesagt, ich meine, ich wiederhole mich da und so, aber finde ich jede Form von Stabi-Training und Training auch von eben den kleinen Muskelgruppen, der Haltemuskulatur und Co. halt immer sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, die werden noch schneller ermüden als das, was wir im Training eh schon trainieren. Und ansonsten glaube ich schon noch, dass eine Portion Erfahrung halt irgendwo dazu gehört. Ich glaube, so ein Schmerz, der dann neu ist, der fühlt sich auch immer noch mal ein bisschen anders an, als wenn man den dann vielleicht das dritte und das vierte und das fünfte Mal erlebt hat. Das kommt dann auch so ein bisschen mit der Erfahrung, nicht jetzt aber nur des Rennenmachens, sondern natürlich auch des Trainierens. Also Anne Haug ist jetzt, glaube ich, 41, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, und hat mit 41 ihre schnellste Langdistanzzeit mit Abstand jemals absolviert. Und das liegt auch daran, die hätte das wahrscheinlich mit 25, also hätte sie es nicht machen können, ganz offensichtlich, weil auch über die Jahre immer mehr Lebenskilometer und Co. hinzugekommen sind und immer mehr quasi akkumulierte Trainingsbelastung und so weiter und so fort. Und ich glaube, die braucht es auch. Und das kann dann über die Jahre hinweg, wird das wahrscheinlich erstmal eher einfacher. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange Anne das noch irgendwie, ja gut, ich glaube, sie muss es nicht steigern für irgendwen, aber wie lange die den Profisport noch betreibt. Vielleicht kann die uns dann irgendwann mal sagen, wie sich das als Profi in Rente anfühlt, wenn man, keine Ahnung, 47 ist und nochmal einen Marathon läuft oder sowas halt, ob es dann wieder schlimmer wird oder so, keine Ahnung, wir werden sie fragen dann vielleicht. Aber ja, nee, die gerade das Trainingsalter spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich meine, Anne wird seit 15, 20 Jahren auf allerhöchstem Niveau trainieren und hat aber auch 15 oder 20 Jahre gebraucht, um die Zeit da rauszuholen. So, und das, finde ich, beschreibt es ja schon ganz gut. Und ich glaube jetzt auch nicht, wenn wir jetzt Anne fragen oder Dan, was im Training anders gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten, dann werden die auch sagen, nix. So, also vermute ich jetzt mal, ne? Also die haben jetzt nicht den Heiligen Gral entdeckt oder sowas in der Art oder einen Jungbrunnen oder so. Sondern das ist halt auch einfach ganz viel Kontinuität und Arbeit auf höchstem professionellen Niveau und so. Und so führt sich das dann aus am Ende des Tages. Deswegen Trainingsalter, Erfahrung, auch ein Stückchen Lebensalter, gerade bei der Disziplin, ist sicherlich auch irgendwas, was von Vorteil ist. Also eine gewisse Form der physiologischen Anpassung aufgrund eines höheren Alters, ist jetzt ja Triathlon Langdistanz durchaus eine der wenigen Disziplinen, bei denen man sagen kann, oder Sportarten, dass einem das Alter auch ein Stück weit in die Karten spielt, ne? Also da, wir haben noch nie einen Ironman-Weltmeister gesehen, der 20 war oder keine Ahnung, wir kennen Fußball-Europameister, die sind 16 jetzt neuerdings. Oder 17, glaube ich, geworden, Entschuldigung, vorm Finale noch, aber gerade 17 geworden, aber wir werden vermutlich, man weiß es natürlich nicht, aber vermutlich keinen Ironman-Weltmeister erleben, der 17 ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das physiologisch sich einfach auch durchaus ein Stückchen ausschließt.
Der dürfte auch noch gar nicht teilnehmen.
Ach so, ja, ist das so? Darf man erst mit 18?
Erst mit 18, ja.
Okay, aber ich weiß nicht, wie alt waren Gustav Iden und Christian Blumenfeld, als sie es gewonnen haben. Ich meine, Gustav ist, glaube ich, der Jüngste, ne, aller Zeiten. Der wird dann so 26 gewesen sein, ungefähr, hätte ich jetzt gesagt.
Jünger.
Vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, ja, ich weiß nicht.
Jünger, aber 24, 23 oder sowas.
Also das ist dann schon, das setzt natürlich schon so den Standard. Und genau, aber ja, wie gesagt, physiologisch nochmal, ist durchaus eher vorteilhaft.
Ja, also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, gerade im Kopf oder in Rot war mein Kopf auf jeden Fall stärker als mein Körper.
Mega.
Und es ist mir gelungen, mich nicht diesem Gehimpuls so sehr hinzugeben. Also ich bin schneller wieder losgelaufen, habe dann irgendwann angefangen bis 3 zu zählen, dann bin ich weitergelaufen. Dieses bis 3 zählen, die Sekunden, die sind dann auch immer ein bisschen länger geworden und so, aber trotzdem. Und nach Büchenbach, diesen unsäglichen Anstieg hoch, bin ich auch gelaufen mit Tippelschritten, aber ich war schneller, als wenn ich gegangen wäre.
Ja.
Und das hat ziemlich gut geholfen.
Super stark.
So diese Gewissheit, dass ich da halt Leute auf ganz, ganz niedrigem Schneckentempo überholen konnte, aber ich habe überholt.
Cool.
Ja, und es war schneller vorbei, als wenn ich halt komplett gegangen wäre, diese 8 Kilometer.
Ja.
So.
Ja, super gut. Ja, der Anstieg ist, das denke ich auch jedes Mal, wenn ich nur mit dem Fahrrad fahre, und das ist der bedeutend einfachere Teil, denke ich auch jedes Mal, boah, es ist elendig. Und es ist dann ja schon
auch ein Berg. Ich fand das Out-and-Back-Stück im Wald mittendrin, das fand ich schlimmer, ehrlich gesagt.
Ah ja?
Weil mir vorher nicht klar war, dass es das überhaupt gibt. Und ich dachte, es sei ein Fehler in der Streckenkarte.
Klar. Mhm.
Und dann musste man aber halt wirklich da abbiegen. Ja. Und ich dachte, ey, warum?
Das ist die Lucy-Charles-Ecke. Da hat 2018 bin ich da von, ich steche immer von oben ran quasi. Also komme dann über die Hauptstraße, fahre mit dem Fahrrad runter. Und da war Lucy damals, ich glaube so 90 Sekunden, 100 Sekunden vor Dani Bleimehl. Und dann bin ich da runter und habe erwartet, dass ich Lucy sehe. Und dann war sie aber nicht da. Und ich meine, auf dem Stück kann man sich nicht vertun, ne? Weil da geht's, kann man ja lange gucken, wie es da quasi, wie man da reinläuft zur Verpflegung. Und dann ist es ja ein Out-and-Back-Stück. Also es ist ja in der Summe mal, was weiß ich, ein Kilometer oder so, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich glaube, genau ein Kilometer.
Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, wo ist Lucy? Und dann meinten alle so, ja, warte, die kommt. Und dann kam sie gerade aus dem Dixi-Klo raus. Und das verbinde ich mit der Stelle. Und dann war der Abstand nicht mehr 90 Sekunden, sondern, glaube ich, 30 ungefähr. Und den hat Dani dann noch zugelaufen und durchaus noch eine, also jetzt nicht eine gute Erinnerung, weil Lucy da aufs Dixi-Klo musste, aber weil der Abstand durchaus mal relativ schnell um 60 Sekunden gesunken ist. Und das war damals sicherlich auch ein Schlüssel zum Erfolg, um mit 9 Sekunden Vorsprung waren es damals, glaube ich, zu gewinnen.
Das war spektakulär auf jeden Fall.
Ja, das war nervenaufreibend. Da war ehrlich gesagt dieser Moment bei Kilometer 40, wenn man sie dann laufen lässt, ja, nach Hause. Und nur noch den Ticker angucken kann, der war durchaus noch ein bisschen aufreibender.
Nicht ganz so entspannt.
Da ging es dann genau um Platz 1 quasi, ja. Und da war der Abstand aber 5 Sekunden oder 6, so ungefähr. Also sind quasi hintereinander hergelaufen zu dem Zeitpunkt. Schön.
Ja, also ich nehme daraus für mich mit, dass es einfach immer ein bisschen besser wird und dass die Lernkurve bei einer Langdistanz sehr langsam ansteigend sein kann, aber sie steigt.
Ja, und aber jetzt auch nochmal, arbeiten wir wirklich in dem Bereich nochmal kurz oder geben da nochmal einen kurzen Ausblick hin. Und das meine ich jetzt für alle die das erleben dürfen. Ja, ich sage das jetzt auch genau so. Alleine du hast jetzt in der letzten Stunde hier wahnsinnig viele Punkte rausgehauen, die ja extrem positiv sind. Mein Kopf war stärker als mein Körper. So, das ist ja ein Satz, also da braucht es schon Extremsituationen im Leben, dass man überhaupt zu dieser Einschätzung kommen kann. Und
es klingt auch total, als hätte ich mir das aus irgendeinem Buch oder so ausgedacht. Genau, aber ich habe genau das tatsächlich am Ende des Tages oder am nächsten Tag gedacht, dass ich so dachte, ey, du bist, jede Disziplin war schneller als in Frankfurt, auch der Marathon eine Viertelstunde immerhin. Und da stand halt keine 5 immerhin vorne, sondern eine 4 bei der Marathonzeit.
Ja, super. So, und deswegen ist das doch, sind das doch, also da wird doch jeder, der das gemacht hat, erleben durfte und so ganz, ganz viele positive Dinge rausziehen, die man da einfach mitnehmen kann. Und das würde ich doch machen. Also im Zweifelsfall sogar aufschreiben und so. Und es gibt doch gar keinen Grund, Angst davor zu haben, dass es nochmal wehtut, sondern es muss am oder darf ja am Ende vor allen Dingen die Vorfreude überwiegen, irgendwann, nicht jetzt, ne? Also nicht, ich will jetzt nicht damit sagen, melde dich doch mal spontan noch in Frankfurt an und dann freue dich doch jetzt schon mal drauf, dass der Schmerz, der jetzt gerade so langsam aber sicher weggegangen ist, irgendwie dann in 4 Wochen wieder da ist, so nach dem Motto. Das meine ich nicht, sondern eher so im Grundsätzlichen.
Ich hätte tatsächlich Bock.
Siehst du? Und das hast du mir letztes Jahr nicht gesagt, ne? Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie tief das Loch war und dass es nicht tiefer hätte sein können nach Frankfurt und so weiter. Und da haben wir noch darüber gesprochen, auch das war ja schon mal hier Thema, über 2 Langdistanzen in einem Jahr machen, wo ich auch immer sage, ja, körperlich kein Problem. Also, das, ne? Ich sage das jetzt sehr salopp. Aber es gäbe körperlich keine Metrik, die einem zeigen würde, dass das nicht funktionieren kann innerhalb von 4 Wochen. So, und nicht nur innerhalb von 7 Wochen. Aber mental ist es halt ein ganz, ganz anderer Schnack. Und das ist am Ende das, was überwiegt. Und wenn, dann ist ja nicht nur dein Learning daraus oder nicht nur die vielen positiven Erkenntnisse, die du jetzt eben schon aufgezählt hast, das, was wichtig ist, sondern auch schon die Zeit danach, in der man sagen konnte, letztes Jahr ging es mir danach so und so. Und da war das Highlight vorbei und das Loch groß. Dieses Jahr sitzen wir hier 9 Tage später und du sagst, ach ja, so eine Langdistanz in 5 Wochen, habe ich schon mal Bock drauf nochmal. Und das ist halt einfach gravierend anders als noch damals. Und das darf ja ein sehr, sehr positives Ding sein, was man daraus auch zieht und daraus mitnimmt. Mega. Also, und jetzt nochmal, wer kann das schon von sich behaupten, in einer so mental starken Situation sein zu können, dass man sagen kann, ich habe gerade was Weltbewegendes gemacht und keine 10 Tage später habe ich aber schon wieder Bock drauf, das nochmal zu machen, weil das so gut war und so gut geklappt hat, dass ich das gerne nochmal wiederholen wollen würde. Mhm. Mega.
Ja, und also auch diese Gedanken von Dankbarkeit, dass man das machen darf und so, die hatte ich tatsächlich auch mehrmals an dem Tag. Einmal auf dem Weg zum Schwimmstart mit epischer Musik und so. Teilweise auch, als würde man zu einer Trauerfeier gehen, aber das ist halt so filmmusikmäßig und total stimmungsvoll. Da kamen mir das erste Mal die Tränen, weil ich dachte, wie cool ist das, dass ich hier gerade sein kann und diese berühmte Brücke sehe und da jetzt dann in ein paar Stunden ins Wasser springen kann. Und das zweite Mal halt mindestens mal am Solarer Berg,
Super.
was wahrscheinlich jeder so erlebt hat, würde ich mal behaupten.
Absolut. Also im besten Falle, ne? Und auch da zeigt es ja, wie von außen etwas passieren kann, was den Schmerz auch da gerade mal vergessen lässt. Und das ist ja mega. Und auch da muss man sagen, vielleicht als Abschluss, das geht jedem so, ne? Also liest dir mal
Ja.
die Profi-Feedbacks durch. Immer wieder vor allen Dingen auch, dass die Erfahrung, die ich oft schon gehört habe, ist, wenn man es im Training den Solarer Berg hochfährt, dann denkt man so, hä, das soll jetzt hier der Solarer Berg sein? So, also
Den
weil
nimmt man ja gar nicht wahr
es
im
ist halt
Zweifel.
sehr unspektakulär. Und wenn man das dann aber im Rennen erlebt, weiß man ja, was dieses Rennen ausmacht. Ich habe ihn übrigens noch nie gesehen. Also den Solarer Berg schon,
Ah,
aber
okay.
ich war noch nie im Rennen am Solarer Berg bisher.
Ah, spannend.
Ich kann also nur über die Bilder berichten, die ich selber
Ja.
sehe. Bisher hatte ich das noch nicht dabei. Ja.
Ja, also es ist abgefahren. Definitiv.
Ja. Super.
Cool.
Hört sich alles sehr gut an.
Ja, ich fand, das war eine schöne Folge. Wir haben viele Dinge angesprochen. Ich habe viel Neues erfahren wieder aus dem Profizirkus und finde den Vergleich, sofern man den denn ziehen kann, immer ganz cool, einfach spannend, wie anders da die Herangehensweise wirklich sein kann.
Ja, ich glaube, das ist
Oder auch wie
ja,
ähnlich.
ich wollte gerade sagen, es ist ja mal so und mal so. Es ist die Dynamik ist sicherlich eine gänzlich andere, aber die Leiden sind ähnlich, muss man auch sagen. Und von daher im Positiven wie im Negativen. Und am Ende des Tages ist es schon auch so, dass man, dass die Emotion durchaus eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also nochmal, wenn jetzt ne, sowohl Patricks Aussteigen, ich glaube, das wäre bei jedem anderen Rennen halb so schlimm gewesen.
Ja.
Wie jetzt in Rot. Jans hervorragendes Rennen wäre vielleicht auch in jedem anderen Rennen, also wäre das schon in Portugal so gewesen, wäre es möglicherweise trotzdem nicht so mitreißend gewesen, weil es halt nochmal ein ganz anderer Schnack ist, wenn man das in Rot schafft. So, und deswegen, also da gibt es sicherlich vieles, was sich unterscheidet, keine Frage, aber es gibt auch vieles, was irgendwie ja, dann doch eher gleich ist. Vor allen Dingen sicherlich die Sachen, glaube ich, weswegen alle da Bock drauf haben, diesen Sport auch so in der Form auszuüben, ne? Und das
Ja.
ist halt nun mal auch ganz viel Emotion dabei.
Auf jeden Fall. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Freude gemacht. Mir auf jeden Fall. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
So machen wir es. In diesem Sinne, viel Spaß allen in den nächsten Tagen im Training, beim Ausruhen, beim Rennen machen, was auch immer noch so ansteht.
Egal was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk. Separates you from the rest.